Herzlich willkommen zum Bewegungs- und Performance-Podcast. Dein Podcast für geschmeidigere Bewegungen, mehr Körperbewusstsein und verbesserte Performance. Mein Name ist Lars Habermacher und ich freue mich, dich heute dabei zu haben. Die heutige Folge ist wieder eine kleine Jubiläumsfolge, weil vor einem halben Jahr, ziemlich genau auf den Tag, ist die allererste Episode vom Bewegungs- und Performance-Podcast rausgekommen. Heute sind wir bereits 26 Episoden später und mit der 27. erscheinenden Folge von heute habe ich einen weiteren Gast für dich. Der Michi Vogt ist einer der besten Bobpiloten der Schweiz. An den letzten Olympischen Spielen in Peking ist er Vierter geworden und er hat schon mehrere WM- und EM-Medaillen, aber auch Weltcup-Siege eingefahren. Der Michi ist aber auch ein Athlet, den ich schon gekannt habe, bevor er Bobpilot war, und zwar weil er im Nachbarsdorf aufgewachsen ist. Durch das, dass er dann plötzlich sehr viel unterwegs war, haben wir uns auch ein bisschen aus den Augen verloren und erst viel später, in den letzten 3-4 Jahren, bei gemeinsamen Trainings im OIM wieder ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Trotzdem hat man während diesen Trainings ja nicht immer viel Zeit zum Reden und ich habe noch ganz viele Fragen gehabt, die ich an Michi mal wollte stellen. Darum reden wir heute über seine Anfänge als Bobpilot, Druck, Ängste und wir schauen auch noch ein bisschen nach vorne auf Olympia 2026. Ich habe in diesem Gespräch ganz viel darüber erfahren, wie viel Präzision, Ruhe und Technik das es braucht, dass bei 140 Stundenkilometer alles glatt läuft, und noch viel mehr habe ich über den Michi erfahren. Ich wünsche dir ganz viel Spass bei diesem Gespräch mit dem Michi Vogt. Wo du das erste Mal im Bob gesessen bist, was ist dir durch den Kopf gegangen?
Schon so lange her. Ich glaube, das allererste Mal ist ja... Also ich durfte ein Anstosstraining machen und nachher durfte mitgehen auf St. Moritz mal hinten reinhocken. Und ich bin eine Person, ich habe immer schon gerne mega... Also die Geschwindigkeit habe ich einfach geliebt gehabt. Und so der Adrenalinkick. Und das hast du dort halt auch voll gehabt. Und durch das ist es ein mega cooles Gefühl gewesen.
Ja. Das können wir später noch ein bisschen genauer sprechen. Gerade so der Adrenalinkick. Wie kommt man vom Turnverein zum Bobfahren?
Ja, der Ivo Rüegg hat mich mal angefragt, also besser gesagt die Leichtathletikgruppe vom Turnverein Wangen, ob wir Lust haben, um ein Anstosstraining zu machen in Emmen. Und ja, also dort ist einfach mal darum gegangen, so ein bisschen, ich sage jetzt mal spielerisch, ein bisschen den Schlitten anzuschieben, ein bisschen ausprobieren, wie wo was. Und nachher hat er dann das Gefühl gehabt, ich hätte Potenzial, hat dann mal mit auf St. Moritz rauf, hat dort dürfen bei ihm hinten reinhocken. Plus nachher selber mal noch ab der Mitte mit dem Monobob runterfahren. Und dann ja, ist es eigentlich um mich geschehen, sage ich mal.
Du bist am Anfang in dem Fall hinein gesessen. Mittlerweile bist du Pilot. Mhm. Wie ist der Weg weitergegangen?
Also eben für mich ist nachher, ich durfte oben in St. Moritz gerade selber probieren zu fahren. Und für mich war dann eigentlich wirklich klar gewesen, ich wollte selber, ja, während der Fahrt auch noch etwas zu tun haben. Ich wollte den Schlitten steuern. Ich glaube, das war so der Reiz gewesen. Ich meine, jetzt ganz böse gesagt, hinten dran als Anschieber hätte es mir vielleicht auch im ersten Moment nicht gerade gelangt, weil ich ja, halt athletisch noch nicht dort war, wo ich hätte müssen sein, für zum hinten dran anschieben können. Und so als Pilot konnte ich dann eigentlich selber anfangen und mich daran antasten. Der Vorteil war, es hat zu dem Zeitpunkt nicht wirklich viele Nachwuchspiloten im Schweizer Verband. Und so konnte ich dann eigentlich auch profitieren, dass ich dann dort gerade eigentlich ein bisschen reingerutscht bin.
Ja. Also es war auch so ein bisschen glückliche Umstände, die definitiv, dazu geführt, ja, haben.
Definitiv.
Wenn du nicht Bobpilot geworden wärst, was wärst du dann geworden?
Ja, ich denke, da wäre ich wahrscheinlich weiterhin im Turnverein sicher sehr aktiv gewesen. Ich meine, dort, das war auch vorher das, was ich eigentlich sehr gerne gemacht habe, immer noch gerne mache, wo man auch sehr viel zurückgegeben hat. Und ich glaube nebenbei, also ich hätte jetzt nicht irgendeine andere Sportart, wo ich muss sagen, wo ich ja jetzt halt wirklich auf Leistungsniveau hätte wollen betreiben, sage ich mal. Okay. Eben, es ist die Umstände, die es dort gegeben hat, sind sicher gerade ein bisschen auf der guten Seite gelegen, dass ich so reinrutschen konnte und ja, eins zum anderen nachher geführt hat.
Du hast den Turnverein erwähnt, wo wahrscheinlich damals schon viel Raum eingenommen hat in deinem Leben. Ich nehme an, du bist seit Kindheit in diesem Turnverein gewesen, also wirklich von klein auf. Und was hat dich in der Kindheit geprägt?
Also ich glaube, ich bin persönlich eine Person, ich bin sehr viel, also auch wenn meine Eltern erzählen, ich glaube, wir sind drei Buben daheim gewesen, ein kleiner Bruder, ein grosser Bruder noch. Und wir sind eigentlich immer am Umsäckeln gewesen. Also, Bewegung war etwas, das, glaube ich, schon von klein auf einfach immer in uns hinein war. Und eben nachher halt der Turnverein, ich sage jetzt mal, auch etwas in der Familie. Eben die Eltern schon im Turnverein gewesen, die ganze Verwandtschaft im Turnverein. Dann gehst du halt, ja, als Turnverein. Gehst halt auch in den Turnverein. Dort dann alles ein bisschen ausprobieren können. Und ich sage mal, eben, Turnverein ist super. Hast alles Mögliche können machen. Von Geräteturnen über Leichtathletik, über Spielsportarten. Hast du alles mal können ausprobieren.
Ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht gewisse Leute auch unterschätzen, oder? Man sieht dann von dir heute eigentlich nur noch das Training fürs Bobfahren, aber du kommst aus dem Turnverein, aus dem Barreturnen unter anderem. Also hast du dort auch eine sehr breite Bewegungserfahrung können geniessen. Wie viel wert ist das für dich heute?
Ja, es sind kleine Sachen, die man manchmal merkst. Eben, also zum Beispiel beim Einsteigen, sag jetzt mal, ist mir das Barreturnen vielleicht auch ein bisschen entgegengekommen. Ja, eben, also das ganze Stützen, Körperspannung, sage jetzt einmal, was sicher auch ein grosser Punkt ist. Die ganze Körperschule, so ein bisschen die Wahrnehmung, wie stehe ich im Raum, wo ist mein Körper, wie spanne ich etwas an. Ja, ich glaube, das ist sicher ein positiver Punkt, den ich auch mitnehmen konnte, jetzt auch ins Bobfahren rein.
Wie wichtig sind die Faktoren, die du jetzt gerade gesagt hast, für das Bobfahren?
Ich denke, gerade eben beim Einsteigen, ich meine, zum Beispiel dort, umso schneller du drin bist, umso weiter kannst du laufen, umso länger kannst du anschieben, umso mehr als Limit kannst du vielleicht ein, zwei Schritte mehr machen als jemand, der ein bisschen länger hat zum Einsteigen. Und bei uns geht es um Hundertstel Sekunde und schlussendlich, ja, probierst du halt irgendwo zu suchen und darum macht es schon etwas aus.
Du hast den Start gerade schon angesprochen, oder? Wo beim Bobfahren absolut essentiell ist. Mhm. Wenn das müsstest du so in einer Prozentzahl ausdrücken, wie viel Prozent von der ganzen Fahrt macht der Start aus?
Kommt ein bisschen auf die Bahn drauf, aber ich sage so, Grundformel ist so ein bisschen wie, ein Drittel ist der Start, ein Drittel ist die Fahrt und ein Drittel Material. Ich sage jetzt mal, das ist so plus minus, aber zum Beispiel in Innsbruck, das ist eine sehr kurze Bahn und dort zählt zum Beispiel der Start viel mehr, weil du kannst fast nie etwas rausholen. Es gibt andere Bahnen, die sind auch technisch viel anspruchsvoller. Dort kannst du dann zum Beispiel auch in der Fahrt nachher wieder einen schlechteren Start gut machen. Ja.
Wenn jetzt die drei Faktoren so hast, wo du sagst, ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, wo siehst du deine grösste Stärke?
Ja, sicher beim Fahren, ja. Ich glaube, das ist eben das, was ich von Anfang an ein bisschen Talent dafür hatte. Mhm. Haben mir auch sehr viele ehemalige Trainer oder immer noch aktive Trainer gesagt. Auch das gewisse Gefühl irgendwie instinktiv gerade das Richtige machen. Und ich glaube, das ist schon die grösste Stärke von mir, ja.
Hast du das irgendwie geübt?
Ich habe viel gegamed früher. Nein, es ist... Also ich mag mich erinnern, ich habe am Anfang habe ich auf Oberhof mal fahren. Und dort war noch der Christoph Langen bei uns Nationaltrainer gewesen, im Nachwuchs. Und er hat einfach auch gesagt, eben, wie, wo, was, das musst du machen. Und dann hast du es probieren. Und es ist eigentlich wirklich von Anfang an, es hat einfach gepasst. Ich kann mir relativ gut vorstellen, wie der Schlitten in der Kurve steht, wo das ich hin muss, was das ich muss machen muss, dass ich dort hinkomme. Aber jetzt, Bobfahren kannst du jetzt nicht irgendwie daheim auf dem PC im Game üben, aber ja.
Das wäre gerade so meine nächste Frage. Es gibt ja viel auch Tools heutzutage oder Hilfsmittel mit virtueller Realität zum Beispiel. Würde es helfen beim Bobfahren?
Also wir haben viel die ehemaligen Rennen, also die vergangenen Rennen, so muss ich sagen, die werden aufgenommen und die schaue ich sehr viel nachher im Nachhinein nochmal an. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel weiss, wir gehen nächste Woche gehen wir auf St. Moritz fahren, schaue ich nochmal im YouTube die letzten Rennen an und probiere mir so eigentlich nochmal ein bisschen die wichtigsten Punkte einzuprägen, nochmal ein bisschen einen Fokus vielleicht auf kleinere Sachen, die ich vielleicht letztes Jahr schlecht gemacht habe oder die ich besser machen kann. Und dort hat es auch eine virtuelle Fahrt drin, also eigentlich eine Helmkamera. Mhm. Und das nützt sicher etwas am Anfang, um dir die Strecke zu verinnerlichen. Aber das Ganze mit dem Gefühl, dort müsstest du wirklich einen Simulator haben, der 1:1 nachher an das hinkommt. Und das ist sehr schwierig.
Also den gibt es noch nicht?
In der Schweiz nicht. Im Ausland weiss ich nicht.
Also du weißt es nicht oder gibt es ihn irgendwo?
Also ich glaube, die Deutschen haben dort eine relativ fortschrittliche Technik und ich weiss auch, dass die auf Hinblick vom, von der letzten Olympischen Spiele einen Simulator gebaut haben. Aber wie genau das da ist oder wie, ja eben, das Feedback ist sehr schwierig zu rekonstruieren oder das, ja, das kannst du auch nicht mit sonst irgendetwas in meinem Alltag vergleichen. Und darum, ja.
Wenn du das Feedback ansprichst, was meinst du damit oder auf welchen Sinn beziehst du dich da?
Also für mich, vom Gefühl her, ist wie, du spürst etwas im Arsch, du spürst etwas im Rücken, vom, halt vom Sitz, von der Übertragung her, spürst du halt, was der Schlitten hinten dran macht. Dann halt das ganze Feedback an der Hand, die du von der Steuerseile hast. Weil es ist ja, ich probiere die möglichst locker zu heben. Und dann, du merkst zum Beispiel zum Teil auch, wenn das Eis sehr weich ist und du hast wie so Spurrinnen drin, dann von den vorherigen Schlitten, dann merkst du zum Teil, wie das so zittert und die Kufen in die Rillen reinwenden. Und eben, das ist, ja, das kannst du in einem Simulator meiner Meinung nach nicht eins zu eins so rekonstruieren.
Also sehr viele feine und kleine Anpassungen, Bewegungen, die du eigentlich die ganze Zeit machst.
Ja.
Und jetzt hast du gerade Sommertraining hinter dir. Wie viele von diesen kleinen, feinen Bewegungen hast du im Sommer gemacht?
Ja, das ist eben bei uns ein kleines Problem. Ich sage, bei uns ist eben sehr viel halt im Sommer ist nur auf den Start.
Okay.
Das ist bei uns ein grosses Ding, halt, dass wir im Sommer keine Möglichkeit haben, zum das Fahren 1-2 zu üben. Wir können nicht wie ein Skifahrer zum Beispiel auf einen Gletscher fahren. Das gibt es bei uns einfach überhaupt nicht. Und bei uns ist dann eigentlich wirklich, wenn du Anfang Saison, gehen wir wieder 2 Wochen jetzt zum Beispiel auf Lillehammer. Und dort tust du das wieder üben, probierst wieder in das reinzukommen, probierst wieder ja, möglichst schnell reinzukommen.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt so lange nicht im Bob gesessen bist?
Es ist ein spezielles Gefühl. Man macht sich auch jedes Jahr immer die Gedanken, kann ich sagen. Aber ja, es ist eben dort dann auch wieder krass. Es ist wie, du gehst die erste Woche dort hin, stellst den Schlitten in die Bahn rein, hockst rein, fährst runter und nach der zweiten Kurve ist vom Gefühl her fast schon wieder so, als ob du vor 2 Tagen noch gefahren wärst. Also es ist wie beim Velofahren. Es ist irgendwie so, da bist du gerade wieder drin. Logisch hast du noch so ein bisschen vielleicht Sachen, wo du wieder musst ein bisschen dran gewöhnen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich gerade wieder.
Ist das nur bei dir so oder sagen das andere Piloten auch?
Ich glaube, bei den meisten ist es so, ja.
Und trotzdem trainierst du ja dann weiter, oder? Also mit den ersten paar Fahrten ist es ja nicht gemacht. Ja. Aber was schaffst du dann?
Ja, immer weniger lenken, aber gleich am richtigen Ort sein halt. Also eben bei uns ist jede Lenkbewegung ist eine Bremsbewegung, sagen wir immer. Und darum probierst du eigentlich so wenig wie möglich zu lenken. Und ja, du kannst eine Bahn auf so viele verschiedene Arten runterfahren und schlussendlich ist meiner Meinung nach, umso weniger du lenkst, umso schneller bist. Du musst halt auch lieber halt herausfinden, wie viel verleidet es. Und das probierst du dann halt einfach von Fahrt zu Fahrt immer auszureizen. Probierst vielleicht auch mal eine Fahrt in einer Kurve mehr zu machen. Und ja, nachher kommt natürlich noch das Materialtesten dazu. Es sind dann noch sehr viele andere Bausteine, die nachher dort drin spielen.
Ich habe mal die Aussage gehört, Bobfahren ist wie so ein bisschen die Formel 1 vom Wintersport. Würdest du das unterschreiben?
Einfach ohne Geld. Ja, es ist. Also ich glaube, dort bezieht man sich ja vor allem auch auf Geschwindigkeit. Aber eben, also bei uns, es geht auch sehr viel ums Material, wie in der Formel 1 auch. Wir spielen dort halt ein bisschen in einer anderen Budgetklasse, sage ich mal. Und ja, aber trotzdem eben die verschiedenen Sachen, die zusammenkommen mit dem Material, mit dem Athletischen und halt nachher auch das Fahrerische, das kann man schon ein bisschen auf die Formel 1 beziehen.
Du hast schon ein paar Jahre Erfahrung jetzt in diesem Sport. Was ist die wichtigste Enttäuschung, die du erlebt hast?
Uff. Schwierig. Also ich hatte die erste Saison, in der ich im Weltcup dürfen.
Also wieso eben, müssen?
Es ist gerade in der Zeit, in der ich angefangen habe, sehr viel Rücktritt gegeben. Ich war dann eine Saison, also nicht einmal eine volle Saison, aber im Europacup. Ich hatte dort dann genug Rennen, dass ich im Weltcup fahren durfte. Und nachher ist im Sommer sind dann eben mehrere Piloten zurückgetreten, auch halt die Weltcup-Piloten. Und dann war es eigentlich, wir müssen fast in den Weltcup, halt, weil wir den Platz müssen, besetzen müssen und ja, halt auch finanzielle Gründe für den Verband und alles. Und dort war es für mich sehr schwierig, dass ich Konstanz anprüfen konnte. Und ich glaube, das hat mir nachher jetzt auch im weiteren Verlauf meiner Karriere sehr viel genützt, weil ich halt dort ein bisschen Denkanstöße machen musste. Oder vielleicht auch, ich habe dort nachher mega viel mit einer Mentaltrainerin und Sportpsychologin zusammengearbeitet, wo jetzt eigentlich sicher auch ja, eben bei sehr vielen anderen Punkten nachher noch geholfen hat. Dass ich eigentlich, also es war dort so, ich habe immer, der erste Lauf war immer super gewesen. Sind dort dann auch ein bisschen gegen unsere Erwartungen eigentlich immer sehr wie vorne klassiert gewesen. Und dann bist du nach dem ersten Lauf, kommst du rauf, dann schaust du mit dem Trainer die Fahrt an und dann hast du immer das Gefühl, ah, dort kann ich noch ein bisschen, dort kann ich noch ein bisschen, dort. Und nachher die zweite Fahrt und dann hat sie einmal irgendwie 5-6 Plätze hintergekriegt. Ja, das war dann auch ein bisschen deprimierend gewesen.
Also die Enttäuschung war eigentlich, dass du dir mehr erhofft hättest, gerade in dieser Weltcup-Saison, oder was war so frustrierend und enttäuschend?
Ja, dass du weißt, du kannst es, weil eben, du bist im ersten Lauf bist du vorne mit dabei gewesen und nachher irgendwie hast du dann auf Biegen und Brechen probiert und dann ist es halt einfach nicht mehr gegangen, oder? Und das ist so ein bisschen, also es ist, ich sage, es ist nicht eine riesen Enttäuschung gewesen, weil eben, es ist die erste Saison gewesen und alles, aber logisch, du hast immer als Sportler selber, sage ich, machst du dir am meisten Druck, du erwartest am meisten von dir und wenn du halt siehst, dass jetzt zum Beispiel nach dem ersten Lauf irgendwie auf dem 7. Platz bist, dann ja, da willst du nicht weiter hintergehen.
Man orientiert sich nicht ja, nach hinten, sondern ja, nur genau. Nach vorne, oder? Ja.
Und das war ja, dort ein bisschen die Enttäuschung. Aber es hat, ja, es ist ein bisschen übertrieben, das als Enttäuschung anzuschauen. Aber eben, ich sage, das hat mir viel geholfen gehabt, nachher an dem zu arbeiten, auch das Mentale ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Ja.
Was hast du gemacht, dass das besser geworden ist?
Sehr viel mit Visualisieren und halt eben mir selber auch bewusst sein, dass ich nicht mehr muss machen.
Okay.
Weil bei uns eben, du hast 6 Trainingsfahrten in der Woche. Dort probieren wir eigentlich die perfekte Linie zu erarbeiten auf der Bahn wieder. Und du kannst ja nicht, nur weil es Rennen ist, kannst du ja nicht schneller fahren. Du kannst ja nicht auf einmal einen Meter tiefer durch und bist schneller, weil ja...
Also schön wär's,
oder? Ja, schön wär's. Aber das geht halt einfach nicht. Und das haben wir dann halt einfach auch immer wieder müssen bewusst sein und eben mit dem Visualisieren, dass ich halt einfach wirklich auf den Punkt das kann prüfen, was ich im Training schon gemacht habe, ja.
Also gar nicht mehr zu viel verändern, eigentlich aufs Rennen an, sondern eher mehr Ruhe reinbringen.
Ja, genau.
Okay.
Also eben, es ist dann viel darum gegangen, dass eigentlich, das ist halt nachher auch wieder ein bisschen tricky als Pilot, du schiebst an, brauchst dort die gewisse, sag jetzt mal, Aggressivität oder die, ja, das aufputscht sein. Und nachher aber, sobald du in den Schlitten reinhockst, das umschalten und einfach eben die Ruhe irgendwie in den Schlitten reinbringen, dass du halt ruhig die Bahn kannst runterfahren, nicht zu viel machen. Ja.
Mhm. Ich glaube, viele Leute haben Mühe, sich das auch vorzustellen, oder? Was in so einem Bob abgeht, weil die wenigsten sind drin gesessen oder haben vielleicht das Glück mal gehabt, zum drin sitzen. Was würdest du sagen, unterschätzen die meisten Leute am Bobsport?
ich sage, eins ist sicher der Druck, den viele, sehr viele unterschätzen. Also, es
der
ist,
mentale Druck?
Nein, ja, vom körperlichen, okay. von der Fliehkräfte, die du hast. Ich sage, das ist etwas, was viele sagen, wenn sie zuerst mal eine Taxifahrt machen in St. Moritz. Dann fahrst du ab und im Horschuh drückt das erste Mal. Dann haben sie den Kopf unten und nachher bringen sie ihn gar nicht mehr wirklich richtig auf, weil es halt einfach, ja, es drückt halt nachher bei der nächsten Kurve wieder und wieder und wieder. Ich glaube, das ist sicher etwas, was viel unterschätzt wird.
Also und die Leute sehen dann eigentlich gar nicht mehr von der Fahrt, oder? Können nicht mehr viel mit, sondern die haben den Kopf unten.
Ja.
Überleben bis zum Schluss. Wirklich,
ja.
Okay. Was macht einen guten Bobpilot aus?
Ja, am Tag X die sauberste Fahrt abzurufen. Mhm. Ich glaube, man hat als Bobpilot, man hat nie eine perfekte Fahrt. Aber man muss halt probieren, die Fehler oder die kleinen Fehler, die man macht, eigentlich gerade in der nächsten Kurve wieder auszubessern. Und das macht es eigentlich aus, dass du schnell bist. Weil eben, also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal eine perfekte Fahrt gehabt habe. Nahezu perfekt, wo man sagen, okay, dort hast du jetzt nicht mehr viel können ändern im Nachhinein kommt dir meistens immer noch etwas in den Sinn. Ja. Aber eben, meistens machst du einen Fehler, bist ein bisschen am falschen Ort und du musst es aber gerade wieder korrigieren können, weil sonst halt einfach immer mehr und mehr und mehr Zeit verlierst. Das ist meistens so ein Rattenschwanz, wenn du irgendwo spät dran bist, dann bist du in der nächsten Kurve noch später dran und noch später und noch später. Ja.
Jetzt bist du ja nie alleine im Bob, sondern du hast immer ein Team hinten dran. Mhm. Wie wichtig ist das Team?
Eben, wie du gesagt hast, ich kann nicht selber Bob fahren und es ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Gerade bei uns eben, du hast so viele Sachen, die du neben der Bahn musst erledigen musst, das ganze Material. Es ist nur schon, wenn wir zum Beispiel an eine Bahn, also das Bahntraining gehen, gehe ich meistens zum Beispiel voraus. Wir gehen mit den Piloten, laufen wir Bahn auf und runter und schauen nochmal die ganze Bahn an, machen eine Bahnbegehung, um eben auch nochmal visualisieren, mit dem Trainer besprechen, wo wir sein wollen, in welcher Kurve, wie hoch. Und in dieser Zeit tut eigentlich das Team in der Garage den Schlitten vorbereiten, tut den Schlitten einladen, fährt an die Bahn, lässt dort den Schlitten wieder aus. Also eben, ohne die Leute, das Team, würde es auch gar nicht zum Bobfahren kommen eigentlich. Und schlussendlich sind wir nachher auch im Vierten am Start. Und ja, wo jeder Einzelne nachher 100% muss können geben.
Wie kommst du zu einem Team? Das ist ja nicht wie im Eishockey, im Fußball, wo quasi ein Verein die Spieler kauft oder zu sich holt. Wie ist das bei euch?
Bei uns ist, wenn die Saison vorbei ist, gehst du blöd gesagt zu denen, die du im Team haben willst und fragst, ob sie zu dir ins Team kommen.
Also du machst das selber?
Ja. Mhm. Ich habe dort eben die letzten Jahre jetzt auch ein bisschen das Privileg gehabt, sage ich mal. Ich habe immer sehr gute Anschieber gehabt. Vor allem auch mit dem Sandro zusammen, haben wir im Zweier immer sehr viel Erfolg können feiern. Und durch das, dass du halt dann auch die gewissen Erfolge hast, wenn die Anschieber natürlich auch bei dir im Team fahren, und hast dann ein bisschen, blöd gesagt, das Luxusproblem, dass du ein bisschen auswählen kannst. Ja, natürlich willst du immer möglichst die Besten im Team haben, wo dann irgendwo halt auch wieder finanziell musst, irgendwie tragen können. Ja.
Auf welche Qualitäten schaust du dort?
Ja, eben sicher die Athletischen stehen sicher ein Stück weit im Vordergrund, aber es muss halt auch persönlich nachher klappen. Weil wir sind ein halbes Jahr zusammen unterwegs eigentlich, hocken wirklich immer sehr nah aufeinander. Und also, wenn es dort zwischenmenschlich nicht funktionieren würde, dann ja, hast du nachher wahrscheinlich mehr Probleme und leidet auch die Leistung nachher darunter, als dass du irgendetwas ja, so rausholen kannst.
Du hast den Zweier-Bob und den Vierer-Bob. Ist der, der im Zweier-Bob dein Anschieber ist, fix im Vierer auch dabei? Oder muss das nicht sein?
Fix nicht, nein. Es ist aber meistens so, dass du eigentlich den Zweierbob fährst du natürlich mit dem stärksten Athlet, der also anschiebemässig der stärkste ist. Und den willst du eigentlich auch im Vierer dabei haben. Es gibt so Ausnahmen, dass du zum Beispiel sagst, du lässt jetzt, also wenn du mehrere hast, die auf dem gleichen Niveau sind, dass vielleicht einmal einer dann eine Pause macht im Viererbob. Das heißt, der fährt am Samstag den Zweier, aber dafür am Sonntag nicht. Aber eigentlich grundsätzlich fährt der, der Zweier fährt, meistens auch im Vierer mit, weil er halt einfach athletisch der Stärkste ist.
Okay. Am Anfang hast du gesagt, du hast schon immer das Adrenalin geliebt und hohe Geschwindigkeiten. Wenn ich deine Hobbys, die du neben dem Bobfahren hast, anschaue, wie zum Beispiel Fischen, dann ist das nicht das allererste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an einen Adrenalin-Junkie denke.
Ja, du bist noch nie gefischt. Nein, also das Fischen... Ich meine, dort hast du auch einen gewissen Adrenalinkick, wenn du einen Fisch dran hast.
Aha.
Aber ich glaube, das Fischen ist auch etwas, das dir einen gewissen Ausgleich bringt. Im Training gehst du sehr viel ans Limit, machst sehr viel, also schlussendlich bist du viel im Training, bewegst dich sehr viel. Und dort bist du mal draußen, bewegst dich auch ein bisschen, aber hast ein bisschen, sag jetzt mal, kannst ein bisschen runterfahren, hast ein bisschen ruhiger. Wie auch beim Golfen zum Beispiel, dort, ist vielleicht noch ein bisschen das Mentale, was noch ein bisschen dazukommt, aber dort bewegst du dich auch ein bisschen, aber es ist jetzt nie so wie bei uns im Training, wo eben, du probierst möglichst schnell den Schlitten anzuschieben oder so viel Gewicht zu lupfen wie möglich. Ist dann mal ein bisschen ein Kontrast zu dem Ganzen.
Brauchst du den Ausgleich?
Ich glaube schon, ja. Definitiv.
Du glaubst, oder?
Nein, definitiv, ja.
Wie also merkst du es, dass es dir gut tut?
Ich merke vor allem in der Saison, wenn ich den Ausgleich nicht habe, oder wenn es schwieriger ist, um den Ausgleich irgendwie hinzubringen, dann merke ich es vor allem. Ich meine, schlussendlich, wenn es dir gut geht,
merkst du erst, wenn du es nachher nicht mehr hast. Mhm. Ja, und das ist im Sommer schon auch so, eben das Rausgehen, halt etwas gleich noch ein bisschen bewegen. Ich bin einer, der sehr gerne nach dem Training einfach einmal hinlegt. Aber dort mal ein bisschen rausgehen und noch ein bisschen bewegen, dass du einfach ja, halt die ganze Bewegung nur mal drin hast und nicht nur immer die Bewegungen, die du eigentlich im Training machst. Mhm.
Und das Fischen ist ja trotzdem etwas sehr, ich stelle es mir idyllisch, auch Entspannendes vor. Machst du sonst noch, sagst du vor das Mentale angesprochen, eben so für das Mentale, für den Ausgleich, für das Runterfahren, hast du jetzt sonst noch andere Techniken oder Praktiken, die du anwendest?
Ja, ich mache immer wieder mit dem App, Calm heisst es, glaube ich, so eben einfach zum Hinlegen, zum mal runterfahren. Meistens schlafe ich zwar dabei.
Was ja eigentlich sehr gut ist, oder?
Weil eigentlich schon, ja.
Zeigt dir, dass du sehr entspannt bist dann.
Genau. Das ist sicher etwas, was ich regelmäßig mache, was ich auch in der Saison immer wieder mache. Ich glaube, das ist etwas, was relativ einfach für mich machbar ist und darum kannst du es auch regelmäßig machen und machst es auch wirklich. Ja.
Wie viel machst du so Sachen während der Saison?
Kommt sehr, sehr, sehr extrem auf die Wochen drauf an. Die einen Wochen sind halt sehr stressig. Wenn du ja, noch andere Termine hast, dann musst du dort noch hin, dort noch hin. Da komme ich ein bisschen weniger dazu. Aber ich probiere schon, alle drei Tage sicher einmal zu machen, mindestens. Okay. Viel tue ich auch einfach vor dem Einschlafen zum Beispiel, dass ich noch eben die Kopfhörer rein tue und das mache. Dann schlafst du sowieso ein. Ja. Aber geht dann eigentlich gerade ein bisschen im Gleichen. Ja.
Und nachher geht es wieder voll zur Sache auf der Bahn. Was ist das krasseste Erlebnis, das du gehabt hast beim Bobfahren? Das kann positiv, also auch negativ sein natürlich.
Ja, also eben das krasseste ist wahrscheinlich der Unfall gewesen, den wir gehabt haben, wo halt sehr negativ ist. Ja. Ich glaube, das ist bis jetzt so ein das Krasseste, was ich erlebt habe, was wir als Team erlebt haben. Ja.
Also der Unfall, ich glaube Februar 2024 ist ja, es genau. Wo du dich verletzt hast und aber auch dein Teamkollege sich schwer verletzt hat. Ich stelle mir das auch schwierig vor, nachher wieder in Bob einzusteigen. Oder wie war das für dich gewesen?
Es ist eigentlich relativ gut gegangen. Es ist auch wieder ein bisschen... Ich glaube, ich habe mir mehr Gedanken im Vorhinein gemacht. Das ist so ein bisschen wie das, was wir vorher gesagt haben, wenn du zuerst mal in der Saison wieder gehst, fahren. Weil es ist dann wirklich, wo ich dann wieder durfte, in den Schlitten hocken nach der Gehirnerschütterung und allem, ist eigentlich das Gefühl, ich habe nicht Angst gehabt oder so. Es war ein gewohntes Gefühl gewesen. Vielleicht ein bisschen mehr Adrenalin als sonst einmal. Aber es ist jetzt nicht so, dass es sehr speziell war, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu einer ersten Fahrt in der Saison. Es ist sicher nachher halt das ganze mentale Verarbeiten mit dem Unfall, mit dem Sandro halt, wo relativ, also wo sehr darunter gelitten hat, wo immer noch darunter leidet. Ja, das ist sicher fast der grössere Punkt gewesen.
Man weiss, dass so Sachen oder so Unfälle können passieren im Bobsport und es ist ein gewisses Risiko, das du ja auf dich nimmst. Wie gehst du mit dem um?
Also ich bin schon der Meinung, Unfälle können passieren, aber das, was passiert ist, das hätte nicht passieren sollen. Es ist ein bisschen, eben, wir haben dort schon jenste Diskussionen gehabt mit der Bahn und allem. Ich glaube, das habe ich ja schon in sehr vielen Interviews und alles haben wir darüber diskutiert gehabt. Es hätte nicht so weit kommen sollen. Unfälle passieren bei uns, das ist ja so. Ich glaube, du gehst ja bei jedem Sport gehst du irgendwo an ein Limit und das ist auch bei uns so. Und dann kann es halt passieren, dass du mal stürzt. Ich meine, wenn wir jetzt dort gestürzt wären, ich hätte eine Gehirnerschütterung gehabt, okay, das ja, ist halb so wild, eben, das gehört bei uns auch ein Stück weit dazu, weil halt als Pilot bist du ein bisschen ausgeliefert, was das angeht. Aber den Rest hätte man eigentlich wie von mir aus auch weglassen können. Auf jeden Fall. Also ich glaube von mehreren aus. Und ja, das hätte einfach nicht müssen sein. Aber das Risiko ist man sich bewusst, ja. Eben, dass es so weit geht, nicht. Aber das andere Risiko, das weiss man, dass man das halt ein Stück weit hat.
Denkst du oft an das Risiko?
Eigentlich nicht, nein. Es ist, ich sage jetzt nach dem Unfall, das erste Mal wieder Vierer fahren, das war ein bisschen komisch gewesen, weil man es halt gleich, eben, man hat es irgendwo im Unterbewusstsein, im Hinterkopf hat man es. Aber ich habe dort dann auch sehr viel mit der Mentaltrainerin zusammengearbeitet, dass man das ja, hoffentlich ein bisschen verarbeiten kann und ein bisschen abhaken kann. Mhm. Und durch das ist es jetzt eigentlich auch wirklich sehr gut gegangen. Es ist, eben, es kommt auch immer ein bisschen auf die Bahn drauf an. Du hast gewisse Bahnen, die du als Pilot sehr gerne hast. Es gibt gewisse Bahnen, die sind einfach unangenehm zum Fahren. Und ja, dort spielt die Angst schon auch immer ein bisschen mit. Also ich sage jetzt nicht eine Angst, aber so ein bisschen ein gewisser Respekt, wo man halt einfach weiss, hey, jetzt musst du bereit sein, jetzt musst du runterfahren und musst heute wirklich 100% bei der Sache sein.
Mir ist früher immer gesagt worden, Angst ist nicht gut, Respekt ist ganz gut.
Ja.
Wie siehst du das?
Ja, also eben, ich glaube, wenn man jetzt die ganze Zeit Angst hat, dass so etwas wieder passiert, das kommt überhaupt nicht gut, weil du halt immer nur um das herum studierst und eben nicht bei dieser Sache bist, die du machen musst, weil es ist halt wirklich, bei uns geht es um eben Bruchteil, wo du musst entscheiden, was du jetzt für eine Lenkbewegung machst, wo dann halt auch entscheidet, ob du auf der Kufe runterkommst oder auf der Seite. Mhm. Und das ist, ja, du brauchst halt wirklich deinen Kopf nur auf das und nicht noch das umstudierst, oh Scheiße, jetzt könnte das passieren oder Scheiße, wenn ich das mache, dann passiert das. Ja.
Vielleicht ganz gut, dass es so schnell ist, dann hast du auch nicht zu viel Zeit, um an dem ganz umstudieren, oder?
Ja, man hat auch mal mehr Zeit, als man meint.
Okay.
Ja.
In all diesen Jahren, wo du schon jetzt im Sport bist und die Erfahrung hast können sammeln, welcher Ratschlag hat nie seinen Wert verloren?
Uff. Sehr schwierig. Also so, mir fällt jetzt gerade kein Zitat oder so ein effektiver Ratschlag geben. Ich glaube, es sind mehr so Sachen, die ich mir haben müssen sagen, wo ich mehr darauf schauen
muss. Gut, du kannst dir ja selber auch Ratschläge geben, oder?
Eben so ein bisschen das mehr auf den Körper hören, nicht immer mit der Brechstange dahinter.
Okay.
Ja, ich glaube, das ist ein grosser Punkt.
Jetzt schauen wir ein bisschen voraus auf den kommenden Winter. Für dich oder für euch als Team sicher eine wichtige Saison mit Olympia, die ansteht. Du hast schon Erfahrung von Olympischen Spielen. Dort hat es knapp nicht für eine Medaille gelangt. Ja, vielleicht nochmal zurück. Wie hat sich das damals angefühlt?
Ja, wir sind ja relativ ohne Erwartungen eigentlich an die Olympischen Spiele gegangen. Es war ein sehr cooles Erlebnis. Sehr schade war, dass der Corona halt noch so im Mittelpunkt war. Und mit diesen ganzen Corona-Tests, mit den ganzen Einschränkungen, keine Zuschauer. Ich sage jetzt mal, es war nicht das Feeling, das man sich unter Olympischen Spielen vorgestellt hat. Aber eben, wir haben es eigentlich ohne Vorstellungen, ohne irgendwie grosse Erwartungen können an das Rennen gehen und nachher den vierten Platz holen. Ich sage jetzt mal, es war halt deprimierend, weil du so nah an der Medaille warst.
Mhm.
Und halt gegen die Deutschen, die einfach so brutales Material hatten, dass eigentlich ja, in der Bahn keinen Stich hast.
Also würdest du sagen, das Maximum, das drin gelegen ist, dort?
Definitiv, ja.
Okay.
Also eben, ich meine, wir sind Vierte geworden und haben einen relativ grossen Vorsprung gehabt auf das nächste Team. Also es ist wie eigentlich, die Deutschen sind ein bisschen unerreichbar gewesen.
Mhm.
Und nachher sind wir und dann hinter uns noch die restlichen und haben dort dann auch Leute können schlagen, die 4 Jahre vorher eigentlich olympische Medaillen geholt haben und sehr ein höchstes Niveau haben. Ja, und das, also ich glaube, das haben wir im Vorhinein, hat das niemand erwartet gehabt.
Wie schaust du auf die kommenden Spiele, die jetzt anstehen?
Ist noch schwierig zu sagen, weil wir noch gar nicht auf der Bahn gefahren sind. Es ist noch sehr viele Fragen sind noch offen. Darum ist es ein bisschen schwierig, zum konkreten Ziel, sage ich jetzt einmal, festzulegen. Mein Ziel ist ganz klar, eine Medaille zu holen. Weil, ja, das muss einfach das Ziel sein. Ich gehe nicht nochmal dort hin zum Vierten. Nein, und man hat jetzt auch in den letzten Saisons gesehen, dass auch gerade im 4 sehr viel möglich ist, wenn wir dort mitstarten mit den Top-Teams, dass wir dort dann auch um Gold mitkämpfen können. Und das ist auch ganz klar mein Ziel. Und ja, darum möglichst schnell die Bahn in den Griff bekommen und nachher auch Olympia angreifen.
Du bist schon mal auf dieser Bahn gewesen, wo Olympia jetzt stattfindet, oder?
Nein.
Oder noch nie?
Okay. Noch gar nie mehr eben. Nein.
Ah, noch gar nie mehr. Okay, wie ist das, wenn du auf eine neue Bahn kommst?
Also für mich ist es gut. Ich habe gerne die Challenge, dass du wieder eine neue Bahn hast. Und eben, ich habe das Gefühl, durch das, dass ich das gewisse Gefühl habe, kann ich auch relativ schnell eine neue Bahn erlernen. Mhm. Und das spielt mir sicher ein bisschen die Karte, weil das bei anderen Piloten vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Mhm. Und ich hoffe mir so auch, dass eben durch das, dass wir jetzt nicht so viel Vorlaufzeit haben, dass wir werden Anfang Saison werden wir 2 Wochen dort sein, werden eine Trainingswoche haben und nachher quasi einen Weltcup. Und nachher ist Ende Saison, ist dann, das sind die Olympischen Spiele. Also es sind eigentlich 2 Wochen, wo du vorher dort drauf trainierst und musst relativ schnell dich zurechtfinden dort drauf. Und das habe ich das Gefühl, ist ein gewisser Vorteil für mich. Mhm. Ja, hoffe, dass ich den auch ausnutze.
Hoffen wir, es ist tatsächlich ein Vorteil.
Ja.
Du hast vorher, wir haben einen Vergleich gemacht zu der Formel 1. Du hast dort die finanziellen Mittel schon ein bisschen angesprochen. Wenn jetzt Olympia bevorsteht, verändert das die Wahrnehmung von dir als Person oder auch finanziell?
Also meinst du, ist das einfacher, Sponsoren zu finden? Oder
wie? Ja, ich nehme jetzt Beispiel Curling, wo ich das Gefühl habe, das ist eine Sportart, die fliegt eigentlich mehr oder weniger 4 Jahre unter dem Radar. Und dann ist Olympia und plötzlich reden alle von Curling, weil wir Schweizer wahrscheinlich relativ gut sind auch oftmals. Und nachher ist wieder 4 Jahre mehr oder weniger Flaute.
Ja, das ist bei uns auch leider ein bisschen so. Ja. Mhm. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren, ich sage, es hat ein bisschen gebessert, aber ja, wie viele Bobrennen werden auf SRF 2 zum Beispiel übertragen? Du bist halt immer in Konkurrenz mit Skifahren, wo ja, logischerweise, wenn dort jedes Mal ein Schweizer eine Medaille holt, dann zeigst du auch lieber das im Fernsehen. Ja, es ist momentan, sage ich mal, auch von der Wirtschaftslage relativ schwierig, dass halt neue Sponsoren kannst begeistern für den Sport, weil halt einfach auch die Präsenz nicht hast. Dazu kommt noch Olympische Spiele, hast du keine Möglichkeit, Sponsorenflächen zu haben oder halt Werbung machen für die, was halt auch wieder schwieriger macht. Ja. Darum habe ich jetzt das Gefühl, vor dem letzten Spiel war es fast extremer als vor diesen Spielen. Ja.
Wie meinst du extremer?
Also ein bisschen mehr Medienpräsenz, es ist mehr, ich weiss auch nicht, ob es daran gelegen ist, halt, weil Corona war, weil sonst nicht viel gelaufen ist. Das war sicher auch noch ein grosser Punkt gewesen. Und jetzt hast du so viele Sachen, die rundherum laufen, eben dort läuft noch Tennis, dann ist noch das und das, wo halt vorher alles auch irgendwie ein bisschen weggefallen ist. Und jetzt hast du halt das nicht so und also, ich habe jetzt das Gefühl, man merkt noch nicht, dass jetzt dann die Olympischen Spiele sind.
Kann vielleicht ja auch noch kommen, oder? Es ist jetzt September.
Definitiv, ja.
Wintersport hat noch nicht angefangen, die Vorbereitungen laufen. Ich glaube, da wird schon noch
das ist
ein bisschen mehr dazu kommen. Es läuft ja nicht immer nur gut. Wenn es mal nicht so gut läuft, wer oder was wird dich immer glücklich machen?
Ich muss jetzt sagen, meine Freundin. Nein, ich glaube, also ich habe sehr viel können profitieren davon, dass Meli halt mit mir unterwegs ist. Weil du halt einfach, eben, wie gesagt, es läuft nicht immer gut. Und dann hast du halt einfach etwas anderes, wo du kannst mal über etwas anderes reden und es geht nicht nur immer um den Sport selber. Und das ist halt so ein bisschen die gewisse Distanz dazu bekommen, dass du nicht immer nur, also du bist halt, wenn du unterwegs bist, bist du 24-7 in diesem Bobfahren rein. Und so habe ich die Chance oder die Möglichkeit, um ein bisschen wegzukommen. Das ist sicher etwas. Und halt eben einfach, dass etwas komplett anderes machen, zum Beispiel eben fischen gehen oder einfach so Sachen, mal den Kopf wirklich abschalten vom Bob und raus.
Klingt dir das gut mit der Meli, die ja auch Bobpilotin ist?
Manchmal besser, manchmal weniger. Ja, es ist halt schwierig. Es läuft nicht immer beiden gleich. Es läuft vielleicht mal jemandem besser und jemandem schlechter. Und dann braucht halt die eine Person braucht vielleicht das und die andere braucht eher das. Dann musst du dich halt einmal auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, finden und herausfinden, was die andere Person in dem Moment braucht. Ich habe das Gefühl, wir haben es jetzt relativ gut im Griff oder hinbekommen die letzte Saison. Ja. Ich hoffe, das funktioniert auch weiterhin so gut.
Wäre jetzt spannend, was sie dazu würde sagen.
Ja. Nein, es ist halt auch in der Saison, eben, es kommt noch das Team und alles dazu, wird halt die Zeit füreinander einmal auch ein bisschen knapp. Das ist sicher etwas, was auch immer ein Thema ist. Ja.
Gebt ihr euch auch gegenseitig Tipps für die Sportart?
Ja. Wir sind immer wieder auf der Bahn begegnet zusammen. es ist halt einfach der Zweierbob, wo wir blöd gesagt ein bisschen können, uns Feedback geben oder Input. Weil ich kann jetzt nicht extrem viel mitnehmen, was sie im Monobob zum Beispiel macht oder was ich im Viererbob mache. Ja, aber im Zweierbob kann man sicher ab und zu mal vielleicht einen kleinen Input geben oder eben was sie vielleicht spürt in die wilderen Kurve. Oder halt eben auch, dass ich mal das ausprobiere und sie probiert etwas komplett anderes aus. Mhm. So kommst du dann auch schneller zum Ziel. Ja.
Also eigentlich wie so, so ein der Shortcut, um mehr Erfahrungen können sammeln.
Ja, mhm. Also das ist auch allgemein etwas, wo ich glaube, die meisten Schweizer jetzt ein bisschen gecheckt haben in den letzten Jahren, dass man, wenn man zusammen schafft, dann ein bisschen schneller vorwärts kommt, als wenn man immer gegeneinander schafft. Weil das ist in der Vergangenheit, glaube ich, ein bisschen das Problem gewesen, dass halt wirklich jedes Team für sich selber geschaut hat und selber komplett abgeschottet von den anderen das gemacht hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, haben wir eine coole Truppe zusammen, wo eben auch unter den Piloten, wo du dir gegenseitig ja, eben kleine Tipps kannst geben kannst oder der probiert mal das, vielleicht auch die Kufe und du mal etwas anderes. Und dann profitieren schlussendlich alle davon.
Ja, cool.
Ja.
Irgendwann wird die Bob-Karriere, hoffentlich noch lange nicht, aber irgendwann wird die auch zu Ende gehen. Auf welches Alter freust du dich?
Auf die Pension.
Also redest du Pension, Bobfahrer-Pension?
Nein, nachher.
Oder nachher?
Nein, es ist... also eben, wie gesagt, ich weiss selber noch nicht, wie lange ich noch Bob fahren werde. Es ist jetzt... ich habe jetzt Ziel Olympia. Nachher werde ich weiter schauen, wie es mit meinem Leben weitergeht. Es ist sicher ein Punkt, dass ich wieder etwas anfange zu arbeiten. Und einfach auch ein bisschen als Ausgleich eben neben dem Sport. Und ja... Mein Ziel wäre es, noch mal weiterzufahren. Es ist eigentlich die Frage, wie es finanziell, wie es körperlich, wie das alles aussieht. Und ja, ich freue mich trotzdem sehr auf die Zeit nach dem Sport, weil es halt eben wieder, du hast wieder andere Challenge, wieder neue Herausforderungen, die sich irgendwo, sagen wir mal, gleich wieder gleichen am Sport, wo dort die Challenge hat, wo vielleicht etwas anderes war, aber gleich ein bisschen die gleichen Punkte, die dann wieder führen können, die vielleicht auch vom Sport her kannst brauchen und ins Berufsleben mitnehmen.
Hast du schon Ideen, was du nachher wirst schaffen?
Ja, also ein grosses Ziel oder was immer noch im Vordergrund steht, ich würde sehr gerne Polizeischule machen. Das ist halt etwas, wo jetzt auch nicht wirklich Teilzeit nebenbei kannst machen. Und ja, ich hoffe, dass das nachher noch möglich ist, dass ich dort ja, die Chance habe, dass ich dort reinkomme. Weil es halt gleich immer mit den Aufnahmeprüfungen und allem ja, dann halt eine gewisse Challenge ist, dass du dort reinkommst. Aber das wäre sicher etwas, wo mich sehr würde reizen, weil es halt auch die gewisse Abwechslung drin hat. Weil nicht nur eins ja, etwas machst, sondern weil halt, eben, ich sage mal, du hast Büro, du gehst raus, hast den Kontakt mit den Menschen, hast aber gleich auch mal die Zeit, wo du Ruhe hast, wo, glaube ich, so ein bisschen alles ein bisschen abdeckt, wo ich das Gefühl habe, was mir noch gefallen
würde. Also das Gefühl, das würde dir noch entsprechen, trotzdem ein bisschen die Abwechslung zu haben und nicht so das vielleicht Standardbüro.
Ja, definitiv. Ja.
Okay.
Definitiv. Also ich habe ja eine Lehre als Polymechaniker gemacht. Ich habe sehr gerne auf dem Bereich gearbeitet. Es hat mir auch mega viel Spass gemacht, eben weil du einfach, du kommst am Abend Anfang ein Teil über und am Abend eben hast du ein fertiges Produkt, wo du eigentlich von A bis Z das alles gemacht hast. Das ist auch sehr cool, wenn du dann wirklich am Schluss etwas in der Hand hast. Aber es ist dann halt schlussendlich immer wieder ein bisschen das Gleiche und es wiederholt sich auch sehr viel, wo man dann halt einfach die Abwechslung irgendwann ist, dann wie auch ein bisschen gefehlt hat.
Aber zuerst steht jetzt nochmal Bobfahren an, oder?
Definitiv, ja.
Wir kommen langsam zum Schluss. Gibt es etwas, wo du gerne noch möchtest sagen, wo die Leute über dich oder über den Bobsport sollten wissen?
Ja, ich glaube, jeder, der sich nicht so viel unter dem Bobsport vorstellen kann, am besten einfach mal ein Rennen schauen kann. Ich glaube, das ist eben im Fernsehen sieht es immer noch mal ein bisschen anders aus, aber wenn man dann wirklich an der Bahn steht und auch die Geschwindigkeit mal mitbekommt, das ist sicher etwas, was ja, für sehr viele Leute wahrscheinlich sehr spannend wäre. Auch wenn sie es noch nicht wissen. Und sonst auch eben mal selber eine Taxifahrt machen, was sicher auch sehr cool ist.
Ja gut, Merci vielmals, bist du da gewesen, hast du dir die Zeit genommen. Danke für die Einladung. Und ich wünsche dir jetzt schon ganz viel Erfolg für die kommende Saison. Natürlich Highlight Olympia. Und ja, ich hoffe, dass das so verläuft, wie du dir das erhoffst oder erwünschst. Das war das Gespräch mit Michi Vogt. Ich nehme für mich sicher mit, dass es auch bei ihm ein paar Zufälle gebraucht hat, damit er heute da stehen kann, wo er eben ist. Aber er hat sicher auch einiges investiert und einiges dazugelernt in den letzten paar Jahren. Zudem ist mein Respekt für die Sportart nochmal um einiges gestiegen, wenn ich heute gehört habe, wie viele Details das zusammenstimmen müssen, wie wichtig Teamarbeit ist und wie viel das da im Hintergrund oder eben bei ganz kleinen, feinen Bewegungen abläuft, wo man im Fernsehen gar nicht zu Gesicht bekommt. Und es wäre für mich sicher ein riesiges Erlebnis, selber mal in einer Taxifahrt dabei zu sein. An Michi, seine Saisonvorbereitung wird jetzt noch ein paar Wochen weitergehen, bevor er dann im November die ersten Weltcuprennen wird fahren. Ich werde die Saison ganz sicher gespannt verfolgen und wünsche ihm natürlich viel Erfolg dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann könnte dich vielleicht auch das Gespräch mit der Charlotte Link interessieren. Das ist die 20. Folge von meinem Podcast und wir reden dort darüber, wie sie sich zurückkämpft nach einer Verletzung, wie sie mit bisherigen Verletzungen umgegangen ist und was sie durch das alles gelernt hat. Und wenn du in Zukunft keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere doch meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Ich wünsche dir eine gute Woche und bis gleich.